eine technische Lösung im Allgemeinen, die muss immer den Menschen unterstützen. Da bin ich bei meinem alten Prof, der sagt, die Technik ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Punkt. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Blockchain-Reihe Blockchain Stories. Heute sind wir zusammengekommen mit Marcel Staudinger von der Personalagentur Morgan Phillips. Hallo Marcel.
Hallo Markus, schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen bei uns und möchtest du dich kurz vorstellen bei uns im Podcast?
Ja, sehr gerne. Also wir haben uns ja kennengelernt über ein Networking-Dinner, auch eben von unserer Firma Morgan Phillips. Ich bin Personalberater, spezialisiert auf die Rekrutierung von Führungskräften, vor allem im Life-Science-Bereich. Also das umfasst das Thema Pharma, Medizintechnik, Healthcare. Und ja, genau darum ging ja im Grunde genommen das Event, wo wir uns kennengelernt haben. Ich mache das jetzt mittlerweile seit über 8 Jahren. Und ja, habe in dem Zusammenhang auch schon über Blockchain Solutions gehört. Wir haben ein sehr, sehr großes Thema Digitalisierung bei uns in der Personalberatung, was uns tagtäglich beschäftigt. Und von daher bin ich froh, hier zu sein.
Wunderbar. Vielen Dank für deine Vorstellung. Was würdest du denn sagen aus Sicht eines Personalberaters? Was sind die größten Herausforderungen für euch im Pharma- und Life Science-Bereich?
Ja. Was du halt sehr, sehr schnell feststellst, wenn du in diesem Markt unterwegs bist, ist, dass es ein super hochreguliertes Umfeld ist. Das heißt, du brauchst Fach- und Führungskräfte, die einfach hochspezialisiert sind, die in der Regel einen Background mitbringen, der geprägt ist durch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, einen medizinischen Hintergrund, einfach weil die Anforderungen durch Behörden, wir haben das Thema Quality, wir haben das Thema Compliance, einfach so unheimlich hoch sind, dass der Markt und die Fach- und Führungskräfte eigentlich ein in sich geschlossener Kreis sind, ein in sich geschlossener Bereich. Und das macht es natürlich schwierig, in diesem begrenzten Spektrum zu rekrutieren. Plus natürlich die Tatsache, dass wir generell einen demografischen Wandel erleben. Das darf nicht überraschen. Die meisten Personen treten ja in den nächsten Jahren aus dem Arbeitsleben aus in Deutschland. Und in dem Zusammenhang ist die Herausforderung halt einfach auch in der Personalberatung zu spüren.
Ja, da bin ich gespannt. Wir sprechen jetzt mal über das Thema, insbesondere auch Digitalisierung, wie wir da zusammenkommen.
Gerne, das freut mich. Wir haben uns ja, ich glaube, das letzte Mal am 11. Mai gesehen und gesprochen. Damals eben, ja, damals sage ich schon, ist jetzt gut 2 Wochen her, zum Thema Power of Healthcare Data. Es war ja unser Executive Networking Dinner und wir haben darüber gesprochen, ja, wie man Daten aufbereiten kann, gerade eben auch im Healthcare-Bereich. Du warst einer unserer 3 Speaker.
Genau. Tolle Veranstaltung in Frankfurt, auch mit 2 wunderbaren Mitsprechern. Und das Thema Daten in der Gesundheitswirtschaft wurde einfach von sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Fand ich sehr spannend. Compliance, KI zur Auswertung oder auch eben Daten zur Patientenbetreuung ist eine wunderbare, war eine sehr gute Veranstaltung von Morgan Phillips.
Ja, freut mich zu hören. Vielen Dank nochmal für die Blumen an der Stelle. Aber wir wollten ja jetzt nicht nur über das Event sprechen, sondern wir haben halt gesagt, es macht einfach Sinn, dass wir uns nochmal zusammensetzen, dass wir nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Du hast ja einen schönen Impulsvortrag gehalten, wenn man so möchte. Und dann gab es eine Podiumsdiskussion. Aber wie das immer so ist bei so einem komplexen Thema, man kommt nicht dazu, alles anzusprechen. Das ist eine große Herausforderung. Und wir wollten einfach nochmal verstehen, was Axum für einen Mehrwert liefern kann. Vielleicht kannst du ja einfach mal erklären, was du mit dem Thema Compliance in dem Zusammenhang meinst. Also was umfasst das alles?
Compliance wird in unterschiedlichen oder im Life Science Bereich in unterschiedlichen Bereichen angewendet und auch sehr unterschiedlich verstanden. Klinische Studien haben ihre Compliance-Anforderungen, Labore haben ihre Compliance-Anforderungen, Krankenhäuser. Und am Ende des Tages geht alles zurück auf regulatorische, gesetzliche Anforderungen nachweisen zu können. Und ich fokussiere mich hier mal auf das, zum Beispiel auf ein Labor. Welcher Mitarbeiter hat mit welchem Instrument, für welchen Patienten, mit welcher Messmethode, welche Rohdaten erzeugt und kann nachgewiesen werden, dass diese unverfälscht sind, in dem Moment der Auswertung kann nachgewiesen werden, dass der Prozess eingehalten wurde, welcher Prozess überhaupt und derlei. Und viel wird heute in diesem Bereich einfach an die Person, die es durchführt, delegiert. Und sozusagen eine Person wird verantwortlich gemacht, dass er doch bitte alle oder sie alle Regeln einzuhalten hat. Und ja, ich bin geschult für dieses Instrument und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt diese Analyse durchgeführt und ja, ich habe diese Prozess angewendet. Und dabei ist sehr viel Papier im Spiel. Das Mitarbeiter eben, also da wird Papier ausgedruckt für einen Auftrag, der Mitarbeiter bekommt es dann, er muss gewisse Informationen dort eintragen, unterschreiben, dass alles korrekt ist, jemand sammelt es ein, überprüft es, kommt wieder zurück und sagt, ah, hier fehlt ein Haken und da hast du dies noch und hier fehlt eine Unterschrift und dann wird es am nächsten Tag wieder zurückübertragen in den Computer mit allen Fehlerquellen, die da entstehen können und natürlich mit dieser entsprechenden Intransparenz und dann dieses ganze Archivieren. Und wir sind jetzt schon seit einigen Jahren in dieser Life-Science-Branche unterwegs und hören alles zwischen 30% bis zu 50%, aber ich würde sagen, glaube ich, 40% ist ein guter Schnitt der Arbeitszeit von Mitarbeitern, die für Dokumentationsprozesse aufgeopfert werden muss. Und da kann man natürlich einfach einen Mehrwert schaffen. Man sagt, das könnten wir digitalisieren und im Grunde in Echtzeit abhaken, wenn da keine Warnung hochpoppt, war alles in Ordnung und der Mitarbeiter hat die Gelegenheit, zur nächsten wertschöpfenden Tätigkeit überzugehen. Weil das ist, dafür sind die Leute ausgebildet und das machen sie gerne.
Ja, das heißt, die Mitarbeiter in der Hinsicht, wenn wir von der Branche sprechen, das sind ja meistens dann auch studierte Personen, Biologen, Pharmazeuten, vielleicht MTAs oder ähnliches oder was sind das für Personen, die das vor allem dann auch entlasten soll?
Das ist sicherlich auf allen Ebenen der Fall. Das Interessante daran ist, wir bewerben sowas natürlich, so eine Lösung jetzt spezifisch zum Beispiel für ein Labor auch als minimalinvasiv. Weil derjenige, die Person, die die eigentliche Laboranalyse durchführt, hat kaum eine Änderung in ihrem täglichen Ablauf, außer dass sie dieses Papier nicht mehr mitführen und unterschreiben und verwalten muss. Sondern alles wird quasi im Hintergrund automatisch erfasst und mitgeschrieben. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Flugschreiber für ein Labor. Und das Interessante ist dann natürlich, dass man, sobald die Informationen und Daten digital vorliegen, auch Regeln anwenden und diese Daten überprüfen kann. Das heißt, ich kann in Echtzeit feststellen, ob hier gegebenenfalls ein Compliance-Risiko vorliegt und dann kommt die nächste Personengruppe ins Spiel, nämlich der Qualitätsverantwortliche, QA-Manager, Quality Assurance. Diejenigen, die dann dafür verantwortlich sind, dass die alle Prozesse, vorgegebenen Prozesse eingehalten wurden. Und dann besteht eben auch die Möglichkeit, dass diese Personen direkt in Echtzeit quasi eine Information bekommen. Sprich doch mal mit Mitarbeiter Nummer 4 an Computer Nummer oder Instrument Nummer 3 und man kann das Problem sofort lösen. Zum Beispiel, klassisches Beispiel ist, versehentlich wurde zweimal gemessen, die ersten Messdaten wurden überschrieben. Dann kann man die ersten Messdaten wieder herholen, weil sowas legen wir dann auch sicher ab, kann es wieder herholen im Original und sozusagen diese Laboranalyse revalidieren. Eine andere Personengruppe, sicherlich auch, die eine hohe Berührung hat und viel mit derlei anstrengenden Tätigkeiten zu tun hat, ist im Bereich der klinischen Studien oder auch im Bereich der Medikamentenzulassung. Wenn mehrere Studienergebnisse zusammengefasst werden müssen, Sie haben 20, 200 Dokumente, die alle in ein großes Dokument überführt werden müssen und nun muss dieses große Dokument validiert werden. Jemand muss sicherstellen, dass hier alle Tabellen mit den Originaldaten rübergewandert sind, dass im Text, in der Beschreibung, in der Ergebnisbeschreibung nichts verändert wurde, dass keine Bilder verfälscht wurden. Das sind häufig manuelle Prozesse. Und das zu digitalisieren, das zu automatisieren und somit den Fokus automatisiert auf die Punkte zu lenken, wo man sagt, da könnte was sein, da könnte was sein. Alles andere, wo man einwandfrei nachweisen kann, das ist identischer Text, identische Daten, identische Bilder. Das ist eine enorme Arbeitserleichterung.
Und enorm, wie du jetzt auch gerade sagst, wir haben viel jetzt über Security auch gesprochen, das Thema haben wir jetzt auch gerade dadurch aufgegriffen, enorm fälschungssicher. Oder was ist deine Erfahrung? Also könnte man solche Daten bewusst verändern? Ist das möglich oder aufgrund der verschiedenen Zugriffspunkte eigentlich gar nicht real?
Das ist das Interessante dieser Technologie. Blockchain-Technologie ist das, was wir im Hintergrund nutzen, um die Daten abzulegen. Diese Technologie existiert schon seit über 13 Jahren, ist mittlerweile in der dritten Generation sehr ausgereift, keine energieintensive Operation mehr im Hintergrund, sehr effizient, mehrere tausend Transaktionen pro Sekunde. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, was man heute mit Kreditkartenabwicklungen als Standard sozusagen immer definiert. Dort werden Daten abgelegt und einmal abgelegt in einem, sagen wir mal auf dieser Blockchain, in diesem Distributed Ledger, also eine Art Kladde, digital geführt, mit mehreren Instanzen, gegenseitig abgesichert. Ich möchte gar nicht in die Technik abdriften, aber es ist eben genau so strukturiert, dass selbst wir, die wir diese Software betreiben, dieses Netzwerk betreiben, diese Blockchain, keine Möglichkeit haben, für unsere Kunden irgendwelche Daten zu manipulieren oder zu ändern. Das ist alles, was einmal da abgelegt ist, steht da extrem sicher. Und das ist auch der Grund dafür, dass die ISPE, die International Society of Pharmaceutical Engineers, vorgeschlagen hat, Blockchain-Technologie genau für diese Digitalisierung von Compliance-Prozessen zu verwenden, wo klassische IT seit über 30 Jahren ihre Versprechen nicht erfüllen kann.
Okay. Wie siehst du das denn aktuell? Also wie siehst du den Markt? Wie viele Unternehmen, sagen wir jetzt mal Labore, Pharma, wir nehmen jetzt mal alles zusammen, was dazugehört, aber wie viele Unternehmen prozentual verwenden denn diese Technologie aktuell?
Es kommt immer ein bisschen auf die Größe an. Viele Unternehmen haben von den größeren eine Digitalisierungsstrategie oder zumindest auch schon mal jemand im Haus, der sich mit Digitalisierungsthemen auseinandersetzt und überlegt, welche Technologien sind für unser Unternehmen relevant. Da reden wir jetzt nicht über den IT-Admin, sondern jemand, der strategisch dieses Thema auf der Agenda hat. Diese Unternehmen haben in der Regel die Technologie auf dem Schirm und da rennen wir offene Türen ein. Weil man gemerkt hat, die IT-Leute sowieso, die kennen die Technologie schon länger, wissen um die Sicherheit, die eingebaute Kryptographie und all diese Dinge und sind sehr offen und ahnen, dass man da sehr viele Effizienzen heben kann im Unternehmen. Kleinere Unternehmen tun sich vielleicht schwieriger, wenn sie über die Technologie diskutieren müssten oder eine Entscheidung fällen müssten. Aber ich muss auch sagen, dass wir im Grunde mit den Unternehmen nie über die Technologie selber sprechen, sondern über die Business-Lösung. Die Frage, wie viel Effizienzsteigerung reden wir? Wie viel Archivierungskosten können wir einsparen? Wie viel mehr Stunden werden im Grunde frei für wertschöpfende Tätigkeiten? Wie schnell kann ich ein Risiko abfangen, dass im Grunde, wenn ich eine Fehlerrate habe, vielleicht von 1%, wie viele Analysen sind das, die momentan mit Compliance-Risiken ausgeliefert werden? Also reden wir auch da strategisch über den Schutz der eigenen Marke, des eigenen Unternehmens. Das sind die Themen, über die wir sprechen, nicht die Technologie.
Okay. Siehst du denn da große Hindernisse? Also bei kleineren Unternehmen Widerstände? Sagen die Unternehmen vielleicht, die Anschaffungskosten sind zu hoch? Oder habt ihr da Lizenzen oder bietet ihr Software as a Service an? Da gibt es ja auch verschiedene Modelle.
Ja, genau. Wir sind ein Unternehmen, das Software as a Service anbietet. Das heißt, der Kunde nutzt diese Software, wobei wir sie auch für den Kunden installieren mit einem sogenannten Validation Package, also Validierung, Qualification, Operation Qualification, Infrastructure, Performance Qualification. All diese Dinge sind Begriffe für uns. Das haben wir auf dem Schirm, das liefern wir quasi mit, können auch einen Validierer mit ins Haus bringen. Aber von den Kosten, die Kosten sind immer relativ gesehen zum Nutzen. Ich kann ein Beispiel nennen mit einem potenziellen Kunden, mit dem wir gesprochen haben, der sagt, ich habe 3 Personen in der Probenvorbereitung von einem Unternehmen mit 60 Mitarbeitern. Da sind 3 Personen nur damit beschäftigt, in der Probenvorbereitung Informationen rauszusuchen, ob diese Analyse durchgeführt werden kann. Das ist ein anderes Produkt von uns, mit dem wir arbeiten. Das heißt, diese 3 Personen, das sind, könnten sinnvollere Dinge tun, als nur sozusagen in der Pharmakopoeia Zutatenlisten rauszusuchen und dann zu vergleichen mit den Beständen. Sowas ist auch ein Randeffekt der Digitalisierung. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn ich sage, oder einer unserer Kunden hat ungefähr 100.000 Euro pro Jahr Archivierungskosten. 30% der Mitarbeiter in einem Unternehmen sind im Labor mit papierbasierter Dokumentation beschäftigt. Also unsere Rechnung ist ungefähr pro 10 Labormitarbeiter schiebt ein Unternehmen ungefähr 200.000 Euro Kosten von ja, dokumentationsbasierte Ineffizienzkosten vor sich her, die wir eliminieren könnten. Damit relativiert sich sehr schnell also eine Preisdiskussion.
Ja, ja. Zumal ja das ja, so klang es für mich gerade raus. Für mich als Laie klang es jetzt für mich so, als würdet ihr das quasi wie ein Microsoft Windows dann im Grunde genommen auch fertig, Benutzer angepasst dann auch installieren und aufbereiten. Also dass es dann auch quasi problemlos genutzt werden kann, richtig?
Genau, wir haben eine Lösung, die im Kern völlig fertig ist, die steht. Was beim Kunden zu tun ist, in der Regel, wenn nochmal auf Labor fokussiert, ist die Anbindung von Instrumenten oder auch, wenn noch manuelle Prozesse sind, Mikroskopie, diese einzubinden, Digitalfotografie oder auch eine Reportgenerierung, kann man mit dem Kunden nochmal besprechen, wie die aussehen soll. Aber diese ganze Maschinerie bringen wir mit. Es geht darum, anzudocken. Die klassischen Hersteller von Instrumenten kennen wir, haben wir im Portfolio. Wenn da eine neue Maschine ist, sind wir sehr schnell in der Lage, sowas zu integrieren. Und insofern ist es auch, man muss auch klar sagen, es ist eine Cloud-Technologie. Blockchain-Technologie im Hintergrund ist inhärent eine Cloud-Technologie. Das heißt, Unternehmen, die sagen, ja, wir machen aber alles on-premise und nur und womöglich noch mit dem eigenen Server im Keller. Da wird es ein bisschen schwierig, ganz klar, aber das ist auch generell schon ein Ineffizienzthema für die Unternehmen. Also die meisten Unternehmen sind mittlerweile ganz klar cloud-orientiert.
Und wie funktioniert das dann? Du hast jetzt gerade gesagt, und ich glaube, da das ist auch etwas, wo viele Unternehmen wahrscheinlich Befürchtungen haben. Ich könnte es mir so vorstellen, sagen die Unternehmen, die Labore, naja, das ist alles schön und gut, aber wir haben halt hier Geräte von Roche und wir haben hier Geräte von, ich weiß es nicht, Novartis, von
Shimazu, Waters, Agilent, Bruker.
Richtig, wir kennen sie ja alle. Ja, wir können jetzt Tausende aufzählen. Genau. Alle arbeiten irgendwie in einem geschlossenen System und teilweise ist es ja auch nicht gewünscht, dass vielleicht verschiedene Geräte von verschiedenen Anbietern miteinander kommunizieren. Und du kannst sagen, okay, das kriegen wir hin. Also das schaffen wir auf jeden Fall als Axum, diese Lösung anzubieten für alle Systeme.
Ja, wir stellen uns absolut herstellerunabhängig auf, weil klar, alle diese großen genannten Hersteller bieten eine eigene Cloud-Lösung an oder eine eigene Gerätelösung, in der meist nur oder nur mit Einschränkung die eigenen Geräte einzubinden sind. Und ein Unternehmen, ein Labor würde einfach Geräte auswählen aufgrund dessen Analysekapazitäten und nicht aufgrund vom Hersteller. Und was wir bieten, ist einfach eine herstellerunabhängige Übersicht von allen Analysen, die gerade im Labor laufen. Die Daten werden erfasst und auf einem Portal dargestellt. Das heißt, der Qualitätsverantwortliche kann sehen, welche Analysen laufen gerade, welche Analysen sind fertig. Und vor allem, wir konzentrieren uns auf den Compliance-Status. Ist diese Analyse entsprechend der Compliance-Vorgaben durchgeführt und beendet worden? Diese Informationen können wir dann gleich einspielen ins LIMS-System mit als Zusatzinformation. Ergebnis ist gleich 19 und compliant. Und damit kann es natürlich dort weiterverarbeitet werden oder auch ins ERP-System. Und das ist wichtig einfach für Unternehmen, dass sie nicht hatten wir auch schon 15 verschiedenen Systemen abends den Audit Trail nachschauen müssen, um zu entscheiden, kann ich alles, was man in diesem Gerät heute gemacht wurde, freigeben? Weil jemand muss die Freigabe unterschreiben. Und diese Informationen zentral in Echtzeit zur Verfügung zu haben über einen diversifizierten, heterogenen Gerätepark, das ist einer der großen Vorteile.
Ja, und ich glaube auch, wie gesagt, eine der Befürchtungen von vielen Personen, die du oder von vielen Unternehmen, die du damit jetzt auch nehmen kannst. Jetzt hast du natürlich auch gesagt, und da will ich auch nochmal drauf eingehen, Cloud-Technologie. Klar, da stecken irgendwo auch Serverkapazitäten dahinter. Wir haben, du hast am Anfang gesagt, es ist ja auch das Ziel, diese ja papierbasierte Compliance eben auch abzubauen damit. Da kommen wir auch sehr schnell dann ins Thema Nachhaltigkeit. Aber wie siehst du das Thema in Bezug auf Serverkapazitäten? Weil es ist natürlich auch so, Rechenzentren, Server verbrauchen ja auch unheimlich viel Energie. Habt ihr darauf Einfluss? Könnt ihr sagen, ja, definitiv, unsere Lösung ist umweltfreundlicher, nachhaltiger?
Die sichere Ablage von Daten kommt sicherlich zu einem Preis. Da muss man auch ganz ehrlich drauf schauen. Blockchain-Technologie ist deswegen so sicher, weil sie Daten an mehreren Stellen gleichzeitig verarbeitet und diese verarbeitenden Stellen sich gegenseitig überprüfen. Und wenn man sozusagen eine würde jetzt angegriffen oder verändert, manipuliert, wie auch immer, wird die Mehrheit der anderen das sozusagen automatisch detektieren und ja, den Sollzustand, die eine Quelle der Wahrheit wiederherstellen. Das heißt, man hat schon in dem Bezug einen höheren Energieaufwand. Ja. Kann man den pro Kunden sozusagen auf den Kunden umlegen? Nein. Aber was natürlich an der gleichen Stelle passiert, ich spare natürlich unglaubliche Mengen von Papier ein. Auch die ganzen Prozesse, die damit zusammenhängen, Anschaffung, Herstellung, Druck, Archivierung. Ich meine, Papier muss dann zum Teil 10 Jahre oder länger in klimatisierten Räumen aufbewahrt werden. Also ich glaube, da würde ich sehr stark vermuten, dass das Pendel zu unserer Seite auf der ökologischen Seite schwingt.
Okay, ja, weil das war nämlich so eine interessante Komponente, die mir dann auch in den Sinn kam, wo ich gedacht habe, na klar, ich habe mal nachgeschaut, Rechenzentren in Deutschland verbrauchen oder haben im Jahr 2020 16 Milliarden Kilowattstunden verbraucht, ja, was natürlich schon ein enormer Energiebedarf ist. Also es ist natürlich so, dass es jetzt man kann jetzt nicht sagen, mit keinen Kosten einhergeht, wenn man jetzt Richtung Energieeffizienz schaut. Aber ich glaube, diese Lösung ist bisher auch nicht erfunden worden.
Das ist auch klar. Also selbstverständlich haben wir auch für unsere Kunden Infrastrukturkosten, die sozusagen zum Teil umgelegt werden. Aber man muss auch sagen, moderne Rechenzentren, der Energieverbrauch, der da entsteht, ist ja im Grunde wird ja spürbar in Form von Wärme, Abwärme. Das heißt, der Rechner erzeugt Wärme im Zuge seiner Operation und diese Wärme muss abgeführt werden. Früher hat man sie halt einfach nur gekühlt ab in die Umwelt und heute, ein Rechenzentrum wird heute, was irgendwie mehrere Megawatt Rechenleistung hat, hat also eine entsprechende mehrere Megawatt Wärmeleistung. Und die wird nicht mehr weggeblasen, sondern die wird abgeführt. Sowas gut integriert, wird quasi eingespeist ins lokale Nahwärmenetz oder zur Heizung des direkt daneben stehenden Büroturms. Also diese Sachen kann man sich heute gar nicht mehr anders vorstellen in Zeiten, in denen fossile Ressourcen knapp werden und der CO2-Fußabdruck einen Preis erhält.
Und da hat Axum, also ihr habt dann theoretisch auch die Informationen, da liegen die Server, das passiert mit denen, das ist der Energieaufwand, also sind die alle bei euch gelagert oder wie läuft das ab?
Wir setzen auf Anbietern von Infrastruktur as a Service. Ja.
Okay.
Da gibt es größere Anbieter, da kann man sich sicherlich auch die Energieinformationen rausziehen. Unser Fokus liegt da eher auf der Sicherheit. Und auf dem Ort, wo die Daten abgelegt werden, also legen wir großen Wert darauf, dass die Daten in Europa liegen. Und da ist sicherlich das Kundeninteresse im Fokus, dass die Daten alle nach aktuell herrschender DSGVO versorgt werden.
Ja, ich habe gerade in dem Zusammenhang auch daran gedacht, deswegen dachte ich frage dich einfach mal, weil klar, man hat aktuell große Diskussionen zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ich glaube, das ist jetzt der offizielle Name, kurz Lieferkettengesetz, das ja jetzt Januar 2023 in Kraft getreten ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich viele Unternehmen auch interessiert, okay, na, was passiert mit der Energie, die aufgewendet wurde, wo landen unsere Daten, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast. Ich glaube, da kann man auch schon mal viele Befürchtungen dann auch rausnehmen, ja, die vielleicht Unternehmen, Kunden haben könnten.
Ja. Ja, dazu zwei Anmerkungen. Das eine ist, dass wir natürlich keine Daten im Klartext quasi auf eine Blockchain legen, sondern das ist ein mehrstufiger Prozess. Da will ich aber auch jetzt auch nicht ins Detail gehen. Das heißt, da muss keiner Angst haben, dass seine Daten unwiderruflich dort gespeichert werden. Und das andere Thema Lieferkettengesetz, wenn man es so nennen möchte. Am Ende des Tages geht es auch darum, Claims zu beweisen. Mein Claim ist, die Produkte oder die Rohstoffe für meine Produkte kommen von einer zertifizierten Quelle, Plantage. Oder aus einer Fabrik mit gewissen Sozialstandards oder ich verwende Recyclingmaterial. Das sind alles Claims oder mein Produkt wurde am Ende seines Lebens recycelt. Und diese Claims wird man auch in Zukunft nicht mehr einfach nur mit einem Stück Papier dokumentieren können. Erstens Kosten, weil ich muss dann wieder ein akkreditiertes Unternehmen losschicken, das irgendwelche Überprüfungen tut und dann kommt da hinten ein Stück Papier raus. Ob dieses Papier, das irgendwas zertifiziert, mehrfach kopiert wurde, kann ich nicht mehr feststellen. Und es wird darauf hinauslaufen, dass solche Art von Claims mit einem, wir nennen das immer einer digitalen Beweiskette, einer Chain of Evidence verbunden werden müssen, die es Kunden, Konsumenten oder auch NGOs zum Beispiel mit legitimen Interessen erlaubt, das nachzuvollziehen und zu überprüfen. Und große Unternehmen, Markenunternehmen haben ein Interesse daran, dass ihre Marke sauber bleibt. Und das geht fast nur über so eine Art Technologie wie Blockchain. Und auch die EU bereitet da bereits die Green Claims Directive vor, um genau nämlich solche Claims, na, das ist jetzt zertifizierter Kakao oder Holz aus zertifizierten Quellen, überprüfbar zu machen, weil das genügt sozusagen der politischen Entscheiderebene, dass da zu viele Claims draußen sind und der Konsument völlig verwirrt ist.
Okay, also dementsprechend auch, wie du jetzt sagst, eine gewisse Sichtbarkeit am Ende für den Konsumenten sogar da sein kann, der dann auch das alles nachverfolgen kann.
Ich glaube, dass Unternehmen dahin gehen möchten und auch werden müssen. Das hängt jetzt vom Produkt ab, am Ende des Tages, ob der Kunde diese Informationen will und wie er sie verwertet, ob es bei ihm eine Kaufentscheidung beeinflusst. Aber ich denke schon, dass dies der Fall sein wird. Stück für Stück und immer mehr wird, vielleicht wird es politisch so sein, dass man die versucht, ökologisch zweifelhafte Produktionsmethoden oder Quellen so zu bepreisen, dass es sich zwangsweise im Produktpreis widerspiegelt und sozusagen auch günstige Produkte, die ökologisch günstigeren sind. Aber Kunden und Unternehmen sollten Interesse daran haben, überprüfen zu können, ob Claims, die gestellt wurden, es ist CO2-frei versendet worden, CO2-frei hergestellt worden oder dieses Produkt ist kompensiert worden, ob das auch zutrifft. Weil leiden wird darunter die Reputation einer Marke.
Jetzt haben wir sehr gute Argumente natürlich gefunden für eine Blockchain-Solution, ja, gerne auch vom Unternehmen Axum. Jetzt interessiert mich aber auf der anderen Seite, wo nimmst du Widerstände wahr oder was sind aktuell die größten Widerstände für Blockchain-Solutions?
Also der größte Widerstand ist da, dass man vielleicht sagt, naja, ich muss es ja noch nicht so genau und so transparent machen. Viele Unternehmen interessieren sich für Technologie, für die Möglichkeiten und sagen, ich möchte strategisch nicht hintanstehen und womöglich in 3 Jahren oder 5 Jahren feststellen, dass ich einen massiven Trend verpasst habe. Deswegen ist natürlich der Life Science und Pharma-Sektor für uns so interessant, weil da sind die regulatorischen Vorgaben streng und vorhanden.
Die höchsten
und wir können,
eigentlich, ja.
Die höchsten, ganz klar. Und die können wir sozusagen, die werden auch schon eingehalten, aber halt mit Hilfe von sehr aufwendigen, intransparenten, papierbasierten, teuren Prozessen. Und das können wir natürlich stark verbessern. Und von dort bewegen wir uns quasi mit dieser Lösung in andere Sektoren, in denen die regulatorischen Anforderungen jetzt plötzlich immer steigen. Und das werden sie tun. Man sieht es ja auch am ESG, Environmental Corporate Social Responsibility Report, wo Unternehmen, die vorher nur DAX-Konzerne, die solch einen Report einreichen oder veröffentlichen mussten, jetzt plötzlich Großunternehmen das machen müssen. Und der nächste Schritt wird sein, naja, jetzt hast du gesagt, wie groß ist dein Fußabdruck? Und der Kunde möchte sehen, hast du denn im letzten Jahr was verbessert und im nächsten Jahr wieder verbessert? Und das sind auch wieder Claims, die müssen hinterlegt werden.
Ja, absolut. Ja, leuchtet mir ein in dem Zusammenhang. Jetzt sehe ich natürlich aber auch Befürchtungen und ja klar, ich bin ja jetzt auch von der Personalseite beispielsweise für die Gewinnung von diesen Fachkräften und Führungskräften zuständig, die du jetzt gerade erwähnt hast, ja, die Personen, die administrative Arbeiten machen, vielleicht daran gehindert werden, wertschöpfende Tätigkeiten auszuführen. Ich sehe aber auch durchaus, klar, es gibt Personalmangel, ja, der Fachkräfte- und der Führungskräftemangel ist immanent. Von daher bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass hier definitiv technologischer Fortschritt einkehren muss, dass viel digitalisiert werden muss. Alleine deswegen, weil wir die Personen hier in Deutschland in dem Fachkräftemangel nicht haben. Auf der anderen Seite, und jetzt bin ich mal gespannt auf dein Feedback, nehme ich halt auch wahr, dass viele Personen, ja, wie soll ich sagen, Befürchtungen haben bezüglich der Digitalisierung. Ich male jetzt einfach mal so ein Hirngespinst. Der Roboter, die Maschine nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg. Was du gesagt hast, teilweise 40% meiner Tätigkeit ausmacht. Wie würdest du vielleicht solchen Befürchtungen begegnen?
Eine technische Lösung im Allgemeinen, ob das jetzt in der Produktion ein Roboter ist oder ein, wenn man da noch ein digitales Manufacturing Execution System einführt oder wie wir jetzt eine Compliance-Digitalisierungslösung, die muss immer den Menschen unterstützen. Da bin ich bei meinem alten Prof, der sagt, die Technik ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Punkt. Und Technik hat dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. So, und am Ende des Tages geht es ja immer darum, gerade was jetzt, wenn wir jetzt im Bereich Compliance sind, Menschenleben, Patientenleben zu schützen. Wir wollen sicherstellen, dass gute, hochqualitative Medikamente in Umlauf kommen, dass Menschen sichere Diagnosen bekommen, gute Therapien bekommen, Heilungschancen haben. Und das heißt, all das unterstützt die Menschen, die mit einem sehr hohen Berufsethos, wie ich das wahrnehme, in dieser Branche arbeiten, unterstützt diese Menschen bei der Erreichung ihrer Ziele. Und wenn eine qualified person, also eine Person mit hochqualifiziertem Abschluss, eine Freigabe für die Medikamentencharge macht und alle Informationen sicher vor sich sieht, anstatt durch Dokumenten wälzen zu müssen und seitenlang vergleichen zu müssen, wobei Fehler passieren können, dann ist es für den unterstützend. Dann ist er sicherer oder sie sicherer in ihren Entscheidungen. Wenn Menschen eine Tätigkeit durchführen und hinten ist ein grünes Licht, das sagt, alle Regeln, die hier aufgestellt wurden, die dafür anwendbar sind, wurden eingehalten, dann ist das entlastend. Stress ist schon genug da. Und also das ist meine Sicht der Dinge. Und wir haben eine alternde Bevölkerung. Viele Leute werden in naher Zukunft und mittlerer Zukunft den Arbeitsmarkt verlassen. Das ist nochmal eine andere politische Diskussion. Aber wir müssen in die Lage versetzt werden, hier weiter mit auf hoher Wertschöpfungsebene Produkte herstellen zu können, Therapien oder auch Dienstleistungen anbieten zu können. Und dafür brauchen wir im Grunde Lösungen, die uns mit zunehmender Komplexität und weniger Personal dabei unterstützen. Und für Personaldienstleister wie Morgan Philips wird da immer Raum sein und es ist immer gefragt sein.
Ich glaube auch, ja, der Faktor Mensch, ich sehe das ähnlich wie du, wird wahrscheinlich niemals aussterben, was auch gut so ist. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, bis 2030, ich glaube, die Baby-Boomer-Generation ist bis dahin komplett ausgeschieden. Das ist ja die geburtenreichste Generation, die wir in Deutschland haben. Klar, es ist unmittelbar ersichtlich, dass dann vielleicht Prozesse effizienter ablaufen müssen, dass Prozesse digitalisiert werden müssen, um dann eben auch weiterhin erfolgreich zu sein.
Ja, herzlichen Dank, Marcel, für diesen spannenden Austausch. Ich bin natürlich sehr gebauchpinselt, dass du so viel wissen wolltest über das, was wir speziell machen. Und ja, herzlichen Dank nochmal dafür für die Einladung.
Danke, Markus. Und ja, hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine neue Episode von Blockchain Stories.
Produktion von Go4Marketing im Auftrag der Axum GmbH.